Vorweg eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Ich habe vor einiger Zeit Feedback bekommen, dass ich manchmal, wenn ich rede, zum Schluss eines Satzes etwas abfalle und dass man das nicht so gut versteht. Also wenn ich da nicht so gut verständlich bitte, dann hebe doch einer die Hand. Dann werde ich mir Mühe geben, das so ein bisschen auszugleichen. Heute möchte ich etwas über ein Thema sagen. Das liegt mir schon sehr lange auf dem Herzen. Und umso dankbarer bin ich auch für den Freiraum, den sich... Danke. So geht's schon los, nicht? Umso dankbarer bin ich auch für den Freiraum, den sich diese Gemeinde hier bewahrt hat, dem Prediger auch die Freiheit zu gewähren, das Wort Gottes zu predigen, das er auf dem Herzen hat, auch dann, wenn es vielleicht nicht unbedingt in den aktuellen Predigtplan passt. In einer der jüngeren Predigten habe ich gesagt, dass ich das Wort Gottes gerne mit einem großen Haus vergleiche. Man kann das eben aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, vom Norden oder vom Süden, vom Osten oder vom Westen, von oben oder von innen, morgens oder abends, bei Regen, bei Sonne, im Sommer und im Winter. Es bietet immer wieder eine neue Ansicht und bleibt doch stets dasselbe Haus. Und nur der Architekt und der Erbauer kann den Plan und jedes Detail des Hauses erklären. Und so denke ich, so ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. Es bleibt stets dasselbe Wort Gottes. Alle Teile sind harmonisch aufeinander abgestimmt und passen ineinander. Aber je nach Lage der Dinge wird es uns vom Architekten des Hauses immer wieder neu offenbart. Manchmal aus einer sehr hohen, großen Perspektive, manchmal in ganz kleinen, scheinbar kleinen Details. Aber gerade hinter diesen scheinbaren Kleinigkeiten können wir oft große Wahrheiten entdecken, wenn wir uns die Zeit nehmen, das näher zu betrachten. Wir selbst sind aus uns nicht in der Lage, diese Kostbarkeiten zu erkennen. Die Offenbarung, die behält sich der Herr vor, wie geschrieben steht, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er öffnet uns das Verständnis durch den Heiligen Geist, von dem er sagt, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern alles dessen, was ich gesagt habe. Und gerade an Pfingsten vor einer Woche haben wir uns ja an diese unbeschreiblich herrliche Gabe, die uns Gott vom Himmel gegeben hat, erinnert. Er, der Geist Gottes, ist der Stellvertreter Jesu auf Erden. Er ist es, durch den der Vater und der Sohn in unser Herz einzieht. Und er ist es, der uns alle Dinge lehrt, die wir wissen sollen. Wir denken oft, dies oder jenes Wort in der Schrift, das habe ich ja schon gelesen oder gehört, das kennen wir schon. Und ich denke, gerade die sogenannten gestandenen Christen, die meinen, sie würden stehen, wie Paulus sagt, das sind die, die auch meinen, sie würden die Schrift kennen, weil sie viel wissen, die aus der Schrift auch schon manches gelernt haben, vielleicht auf einer Bibelschule oder sogar in einem Theologiestudium, vielleicht durch viele Jahre Bibellesen und eigene Weiterbildung, durch viele Auslegungen in verschiedenen Seminaren, die auch überall angeboten werden, durch viele Bücher, die sie selbst gelesen haben oder gar aus eigener Erfahrung des Predigens. Ja, wir mögen vieles wissen, aber diese langjährige Erfahrung, die fördert auch das Denken, wir wüssten etwas. Aber bedenke, Dieses Wissen beruht auf dem Vergangenen. Auf dem, das wir einmal gehört haben. Aber wenn der Herr sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, und wenn er von dem Heiligen Geist sagt, dass der nicht von sich selber spricht und dass der uns verkündigen wird, was er hören wird und nicht, was er einmal hörte, dann spricht er eben nicht von dem Vergangenen, sondern er spricht darüber, dass er uns in Zukunft noch vieles zu sagen hat. Und das bedeutet auch, dass wir sehr viel noch lernen müssen. Das Wort Gottes ist nicht ein eingelagertes Wissen, das wir nach Belieben abrufen können, sondern es ist stets Geist und Leben und Gegenwart. Und Gott selbst ist es immer, der den toten Buchstaben zum Leben erweckt. Und wenn der Herr durch seinen Geist zu uns spricht, dann spricht die Stimme der lebendigen Gegenwart Gottes zu uns. Denn mit ihm ist die Ewigkeit in unser Herz eingezogen, zeitlich völlig unabhängig. Darum sagt er, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Der Herr sagt auch nicht, ihr werdet euch erinnern, sondern er spricht von dem Heiligen Geist, wenn er sagt, derselbe wird euch erinnern, alles dessen, was ich euch gesagt habe. Das lebendige Wort Gottes ist also nicht unser Zugriff auf einen Wissensschatz, den wir uns in der Vergangenheit angehäuft haben, sondern es ist stets die gegenwärtige Initiative von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und so bin ich für heute auch an folgendem Wort stehen geblieben. Und ich möchte hier im Besonderen auf ein scheinbar winziges Detail eines Gespräches eingehen. Doch wenn ich die Schrift lese, dann merke ich, wie ich mich selbst oft behindere, dass mir die Schrift geöffnet wird. Das Initialwort, um das es heute geht, steht im Johannesevangelium. Da sagt der Herr zu Martha, dein Bruder soll auferstehen. Und Martha spricht, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am jüngsten Tag. Vielleicht wird der eine oder der andere denken oder sich erinnern, aber dieses Wort haben wir ja an Ostern von Michael Wimmer gehört. Er hat ja da in bestimmten Teilen sehr ausführlich darüber gesprochen. Und er wird denken, das kennen wir schon. Aber genau darum möchte ich bei diesem Thema heute stehen bleiben. Kurz Zusammenfassung, was war geschehen? Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, war gestorben. Man hatte dem Herrn vorher den Zustand von Lazarus berichtet, als er noch lebte. Aber der Herr war nicht um zu Hilfe gekommen, sondern erst 2 Tage danach. So lange blieb er an dem Ort, wo er vorher war. Aber jetzt war Lazarus tot. Da war nichts mehr zu retten. Jede Hilfe kam zu spät. Wenn das heutzutage unter uns Christen geschehen wäre, dann hätten wir das vermutlich für einen Skandal gehalten. Er hatte nicht einmal nötig, zur Hilfe zu eilen. Und das, wo er selbst doch die Nächstenliebe gepredigt hat. Aber der Herr ließ sich niemals von der Not der Welt leiten, sondern immer von seinem Vater im Himmel. So sagte der Herr dann zu Martha, dein Bruder soll auferstehen. Martha sagte, ich sage das mal mit meinen Worten, ja, ich weiß wohl, am jüngsten Tag. Und vielleicht dachte sie, das mit der Auferstehung, das weiß ich wohl, steht ja in unserem Glaubensbekenntnis, das wir auswendig gelernt haben. Das hatten wir schon im Konfirmandenunterricht, in der Jungschar oder in der Bibelschule. Aber davon wird mein Bruder jetzt auch nicht lebendig. Über Martha sagt der Apostel Johannes, der Herr hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Aber von Martha wissen wir auch, sie war eine Powerfrau. Sie hatte den Herrn im Haus aufgenommen. Sie war eine von denen, die die Initiative ergriffen. Und sie war auch die, die sofort anfing, ihm zu dienen, als der Herr in ihrem Leben war. Denn sie wusste ja, wie man dem Herrn dient, meinte sie. Und so redete der Herr, aber Martha hörte nicht zu. Und sie machte sich eine Mühe, die der Herr gar nicht von ihr verlangt hatte. Und wenn wir jetzt auf dieses Wort Jesu zu Martha schauen und auf diese direkte, spontane Reaktion von Martha, dann passt das in ihr Bild. Und da sind wir genau bei dem, worauf ich heute ein besonderes Augenmerk lenken möchte. Vordergründig scheint ihre Reaktion vielleicht eine Bagatelle. Aber für mich war es diese Initialzündung zu der heutigen Predigt. Denn dieses Denken zieht weite Kreise. Aus eigener Erfahrung mit mir selbst und auch mit anderen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dieses Phänomen ist eines der größten Raubvögel, die das Wort Gottes stehlen, bevor es in unser Herz fällt. Wir werden noch Beispiele dazu hören. Martha sagte zwar nur, ich weiß wohl, dass es eine Auferstehung am jüngsten Tag geben wird. Und das klingt ja zunächst, als würde sie die Worte Jesu bestätigen. Aber in Wirklichkeit war ihre Botschaft eine andere. Und ich glaube, sie war sich nicht einmal darüber im Klaren. Denn die Worte, das kennen wir schon, sind sehr weit verbreitet. Das sagen wir auch oft zu uns selbst oder zu anderen, mit oder ohne Worte. Die wirkliche Botschaft aber ist, du sagst mir nichts Neues. Ich höre nichts von dir, wovon ich was lernen könnte. Was du sagst, ist für mich überflüssig. Du brauchst eigentlich nicht weiterzureden. Ich bin die falsche Adresse. Das Wissen habe ich ja schon. Und darum jetzt die Annahmeverweigerung. Wir finden diese genervte Reaktion schon in früher Jugend bei den Kindern, wenn sie von den Eltern mal wieder ermahnt werden. Das kennen sie doch, kennen wir doch. Und da entsteht eine große Ablehnung daraus. Aber mit solchen Antworten verachten wir in Wahrheit, was gesagt wird. Und mit der Verachtung der Worte verachten wir auch den, der es sagt. Natürlich sagen wir das meist nicht so offen. Überwiegend denken wir es oder wir verhalten uns eben danach, bewusst oder unbewusst. Diese überlegene, wissende Gesinnung war auch eine der Krankheiten der Schriftgelehrten und Pharisäer. Da war ein Blindgeborener geheilt worden. Der Herr hatte den Herrn soeben erlebt. Er war noch ganz jung im Glauben, aber der Herr hatte ihm schon ein mächtiges Zeugnis gegeben. Denn er sagte zu den Gelehrten über seinen Retter: Wäre dieser nicht von Gott? Er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Du bist ganz in Sünde geboren und lehrst uns? Und stießen ihn hinaus. So etwas von einem Ungläubigen, von einem Gläubigen, Unerfahrenen anzunehmen, das geht doch gar nicht. Was sollte der schon wissen, was wir nicht schon längst wissen? Und je mehr wir uns zu denen zählen, die sich für gebildet halten, die meinen, sie würden stehen, die meinen, sie wären in der Schrift bewandert, desto größer ist die Gefahr, dass wir uns in eitler Blindheit selbst blockieren. Denn in dem Augenblick, wo wir uns in einer Sache für wissend und bereits gesättigt halten, verschließen wir uns und wir schädigen uns eigentlich nur selbst. Und wir nehmen uns die Chance, noch etwas dazu zu lernen. In dem Moment, wo ich sage, das kenne ich schon, mache ich zu, dann bin ich eigentlich nicht mehr aufnahmefähig für etwas Neues. Und diese Gefahr der Selbstblockade, die gilt übrigens für jeden Lebensbereich. Aber für die Gemeinde Jesu gilt noch im Besonderen: Demut ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Darum steht geschrieben: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Es ist etwas sehr Bereicherndes, wenn wir noch voneinander lernen können. Vor einiger Zeit hatte ich mal ein sehr schönes Erlebnis dazu. In unserem Mittwochskreis, da war eine Frau zum Glauben gekommen. Sie hat den Namen des Herrn angerufen und ist zum Glauben gekommen. Und sie ist aber schon jenseits der 80. Und als wir in dieser Runde dann vor kurzem über die Nachfolge sprachen, sagte sie plötzlich unter all diesen Fortgeschrittenen, sie war ja erst gerade zum Glauben gekommen: Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein Leben. Niemand reagierte darauf, aber für mich war das wie eine Predigt, wie eine kleine Predigt. Denn erstens, das Wort, was sie sagte, das hatte ich bestimmt schon mal gelesen, aber ich habe es wohl noch nie wahrgenommen. Und so war mir das ganz neu, steht in Sprüchen übrigens. Zweitens, das passte genau in diese Situation rein. Drittens, es war der Beweis, dass das Wort Gottes in ihr lebt. Sie kannte sich vorher nicht in der Schrift aus. Und viertens, wir können unentwegt voneinander lernen. Und gerade von denen, die vor den Menschen nichts gelten, den Unmündigen, die hat Gott erwählt, damit er zu Schanden macht die, die schon alles wissen und die vor den Menschen gelten wollen. 1. Korinther 1. Wissen bläst auf, aber die Liebe bessert. Und so sich jemand dünken lässt, er wüsste etwas, der weiß noch nicht, wie er richtig wissen sollte. Über das Problem des gebildeten Wissens wird uns auch ausführlich bei Hiob berichtet. Eliphas von Teman, Bildad von Sua, Zophar von Naeman, das waren die sogenannten Glaubensbrüder von Hiob. Und sie waren zweifellos Männer Gottes mit langjähriger, reicher Glaubenserfahrung. Studierte Theologen, die einen tiefen Einblick hatten in göttliche Weisheiten. Sie wussten vieles von Gott und von seinem Handeln, denn das hatten sie erforscht, wie wir lesen. Und wenn wir von ihren Erkenntnissen lesen, dann können wir auch viel von ihnen lernen. Als Hiob beginnt, ihnen sein Leid zu klagen und als all sein Weh aus ihm herausbricht, da antwortet Eliphas von Teman und sagt: Du hast es vielleicht nicht gern, dass man versucht, mit dir zu reden. Und in seiner folgenden Rede spiegelt sich das Selbstverständnis seiner drei Freunde wieder. Für sie war die Sachlage ganz klar. Sie fühlten sich erfahren und glaubten, Gott zu kennen. Und nun sahen sie Hiobs Lage. Der große, reiche Hiob in kürzester Zeit zu einem Nichts in Schutt und Asche verfallen. Durch menschliche Feinde, durch Naturgewalten vom Himmel, durch schreckliche Geschwüre. Das war doch ganz klar ein Gericht Gottes. Das kannten sie schon. Gott bestraft nur Sünder. Und darum musste Hiob gesündigt haben. Diese theologische Erklärung für Hiobs Not, das war nichts Neues für sie. Sie wussten so gut über Gott Bescheid, dass sie ihn nicht mehr fragen brauchten. Und besonders das Fazit der Rede von Eliphas, da hören wir über ihr Denken: Siehe, das haben wir erforscht und so ist es und dem gehorche und merke dir's. Längst hatten sie gelernt, sich auf ihr Wissen zu verlassen. Und darum brauchten sie sich auch nicht mehr von der Gegenwart Gottes führen zu lassen. Aber alles, was sie von sich gaben, das war nur grundsätzliches Wissen. Und darum waren ihre Antworten auch nur grundsätzlich und theoretisch richtig. Aber sie trafen die aktuelle Realität Hiobs nicht. Und darum waren sie falsch. Wären sie demütig gewesen, dann hätten sie den Herrn vielleicht einmal um Rat gefragt in der Situation, ob er ihnen heute vielleicht etwas zu sagen hätte, was sie noch nicht wussten. Aber jetzt waren sie mit ihrem Bibelwissen unabhängig geworden von der Gegenwart Gottes. Die Lehre und das Wissen hatten sie einmal erforscht und sich erarbeitet. Und damit wurde der Herr für sie überflüssig. Aber ihr Wissen war Vergangenheit. Doch der Heilige Geist redet und erinnert immer in der Gegenwart. Und darum waren ihre Worte nicht Geist und Leben. Und darum wurde Hiob mit ihrer Erkenntnis nur belehrt. Aber er wurde nicht belebt. Ich glaube, hier liegt ein großes Problem unter allen Gläubigen. Wir wissen viel und antworten auf Fragen und Probleme oft mit grundsätzlichen Weisheiten. Aber wir fragen den Herrn nicht um Rat, ob er uns vielleicht heute etwas zu sagen hat, was wir noch nicht wissen. Das kenne ich schon. Wie oft haben wir Auslegungen und Predigten gehört, die wir schon gekannt haben. Oft denken wir auch das, wenn wir im Wort Gottes lesen. Und wie oft verschließen wir uns so für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich selbst entdecke diese Gedanken oft bei mir. Und ich hasse diese Gesinnung. Denn die unterstellt von vornherein, dass wir nichts Neues erfahren. Nichts Lebendiges. Und darum wehren wir es mit dieser Bemerkung ab und wir verschließen uns. Aber wie gesagt, der Herr sagt von dem Heiligen Geist, er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Darum bedenke, unser Wissen beruht auf dem Vergangenen. Auf dem, was wir einmal gehört haben. Und Martha hatte von der Auferstehung gehört, die einst geschehen würde. Aber dieses Wissen war für sie jetzt in weiter Ferne. Irgendwann ja. Aber es war nicht gegenwärtig. Und weil es nicht gegenwärtig war, durch den Heiligen Geist, darum war es für sie auch nicht verbindlich. Und damit war es auch kein Trost für sie, weil es keine Kraft hatte. Das Reden des Heiligen Geistes liegt stets in der Gegenwart. Heute, so ihr seine Stimme hört. Er redet im Heute und im Jetzt und im Hier. Und mit diesem Ich weiß wohl hatte Martha das Wort Gottes ins Grundsätzliche verschoben und in die Zukunft. Und damit hatte das Wort Gottes die Kraft weggenommen, hat sie dem Wort Gottes die Kraft weggenommen. Einen ähnlichen Fall finden wir bei David im Mordfall Uriah. Er kannte sich im Wort Gottes gut aus. Und als Nathan zu ihm redete, da wusste David sofort aus der Schrift, wie grundsätzlich mit einem solchen Mann zu verfahren war. Der Mann, der das einzige Schaf des armen Mannes gestohlen und getötet hatte. David wusste schon alles. Und damit kam er bei seinem Denken gar nicht auf die Idee, dass der Herr heute im Jetzt und im Hier zu ihm redete, dass er ihn meinte. Erst als Nathan zu ihm sagte, du bist der Mann, da wurde Gott in seinem Herzen plötzlich Gegenwart. Und so hören wir manche Predigt, aber wir kommen gar nicht auf die Idee, dass es um uns geht, um uns persönlich, im Heute, im Jetzt und im Hier. Als der Herr zu den Jüngern einmal sagte, einer unter euch wird mich verraten, da lesen wir, da wurden sie sehr betrübt und hoben ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm, Herr, bin ich es? Fragen wir uns noch, ob wir gemeint sind, wenn wir eine Predigt hören? Und dann noch zu einem letzten Punkt. Ich sagte eingangs, dass diese scheinbar winzige Begebenheit mit der Antwort von Martha, ich weiß wohl, ein Denken offenbart, das weite Kreise zieht. Denn je mehr wir zu wissen glauben, desto weniger brauchen wir ja noch zu lernen. Und desto weniger hören wir zu. Aber der Herr sagt zu allen Kindern, höre mein Volk, höre mein Volk, lass mich doch mal reden. Und er sagt ohne Ausnahme zu allen Gemeinden, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann sind die Worte täglich und heute eigentlich besonders auffällig. In der Schrift finden wir aber eine Begebenheit, die dazu auch einen historischen Hintergrund erhält. Im 4. Buch Mose ist vom Volk Israel geschrieben, und am Morgen lag der Tau um das Heer her, und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste, rund und klein, wie der Reif auf dem Lande. Und als die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander, Manhu, das heißt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das Volk Israel war in der Wüste und es gab dort eigentlich keine Möglichkeit zu überleben. Aber der Herr gab ihnen Brot. Und damit ernährte er sie Tag für Tag, 40 Jahre lang. Das Brot kam vom Himmel, jeden Morgen neu. Niemand konnte sehen, wie es kam, denn es kam als Tau vom Himmel und wurde zu Brot. Aber jeder, der überleben wollte, der musste es täglich und persönlich in sich aufnehmen. Dann hatte er die Kraft, durch den Tag zu kommen. Man konnte es, außer für den Ruhetag, auch nicht auf Vorrat sammeln. Denn bereits am nächsten Tag war es schlecht. Das Wort Brot steht ja als Begriff für alle Speise, für Nahrungsmittel. Brot ist unser Nahrungsmittel im Natürlichen wie im Geistlichen. Bekommen wir es, können wir leben. Bekommen wir es nicht, müssen wir sterben. Darum ist es unser Brot, denn es ist unsere Lebenskraft. Denn wir sind so geschaffen, dass wir laufend Nahrung brauchen. Wir brauchen das Brot im Heute. Und darum spricht der Herr auch vom täglichen Brot. Das sichtbare Brot ist für den Erhalt unseres Leibes, denn es ist zeitlich. Das unsichtbare Brot ist ein jegliches Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das ist für den Erhalt unserer Seele, denn es ist ewig. Wenn wir also sein Wort in uns aufnehmen, dann nehmen wir seinen Geist und sein Leben in uns auf. Aber damit nehmen wir den Herrn selbst in uns auf. Denn der Herr selbst ist das Brot des Lebens. Der Herr hatte in der Wüste zu dem Brot vom Himmel auch eine Weisung gegeben. Eine dieser Weisungen war, ein jeglicher sammle, so viel er für sich essen mag. Und die Kinder Israel taten also und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber damals im Gomer Maß fand der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte, sondern ein jeglicher hatte gesammelt, so viel er für sich essen mochte. Es ging also gar nicht darum, viel zu sammeln, sondern es ging nur darum, dass es in sich aufgenommen wurde, was der Herr vom Himmel bereitet hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Denn er sagte auch, niemand lasse etwas für morgen übrig. Wenn wir also die Schrift lesen und das geistliche Brot zu uns nehmen, dann kommt es nicht auf die Menge an, ob wir nun einen Vers lesen oder 10 Kapitel, sondern es kommt vielmehr darauf an, dass wir heute seine Stimme hören und dass wir heute sein Wort in uns aufnehmen. Denn es wird uns an jedem Tag nur so viel gegeben, wie wir tragen können, wie wir verdauen können. Er sagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Das bedeutet, das Brot vom Himmel ist das Leben der Kinder in der Wüste. Jeder kannte es, denn es war Tag für Tag das gleiche Brot. Aber dann kam plötzlich andere Strömung in der Gemeinde auf. Wir lesen, das Pöbelvolk aber unter ihnen war lüstern geworden. Und die saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen, wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Kürbisse, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Aber nun ist unsere Seele matt geworden, denn unsere Augen sehen nichts als das Mahl. Immer nur das Wort Gottes, immer nur die Predigt, das kennen wir doch schon alles. Das ist doch auf die Dauer langweilig und ermüdend. Da sollte doch mal was Neues her. Gottesdienst einmal anders. Vielleicht mit einem Film, einem Vortrag, vielleicht von einem Schriftsteller oder einem Lehrgang, einem Referat oder vielleicht mit Rock-Events und von mir aus mit aktuellen religiösen Überschriften. Aber immer nur das gleiche Brot vom Himmel, das essen zu müssen. Und wir hören immer nur dieselben Worte aus der Bibel. Unsere Seele ist matt. Wer kann das ständig hören? Und so kommen Begehren auf. Wir wollen Gott einmal anders erleben. Doch die Frage ist, welchen anderen Gott wollen wir denn erleben als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wenn der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit? Wenn wir Gott einmal anders erleben wollen, dann ist das eher ein Zeichen, dass wir ihn gar nicht erleben. Denn wenn wir das Wort annehmen, als von dem lebendigen Gott heute zu uns geredet, und wenn wir den Herrn Jesus als unser tägliches Brot des Lebens in uns aufnehmen, dann würden wir ihn wahrhaftig erleben. Aber was würden wir denn dann anderes erleben als das Leben selbst?